Und dann kamen zwei Leute, so Abwickler von Twitter, und haben gesagt, ja, wir sind hier, damit sie Steuern sparen können. Und er zeigte auf seinen Rollstuhl und sagte, Entschuldigung, ich bin Isländer, ich will keine Steuern sparen. Was muss ich tun, um möglichst viele Steuern zu zahlen?
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und mit wir meine ich Anne Burgma und mich, wie wir diesen Podcast im Wechsel moderieren. Was meine heutige Gesprächspartnerin angeht, folge ich einigermaßen schamlos meinem Herzen. Denn ich habe vor etwa einem Jahr eine Kölnerin kennengelernt, die meine zweite Heimat ebenfalls zu ihrer zweiten Heimat gemacht hat. Und zwar Island. Wer diesen Podcast schon etwas länger hört, hat vielleicht schon mal mitbekommen, dass meine Mutter Isländerin ist und ich deshalb so oft ich kann die Insel im hohen Norden besuche. Anne Siegel liebt Island mindestens so sehr wie ich. Sie pendelt zwischen Köln und Island hin und her und veröffentlicht nach zwei Island-Romanen jetzt ihr drittes Sachbuch über Island. Und weil mir das so gut gefallen hat, dachte ich, jetzt schnappe ich sie mir und lade sie in den Podcast ein. Liebe Anne, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir duzen uns natürlich, denn alles andere wäre in Island ja auch hochgradig merkwürdig.
Total, es gibt kein Sie in Island.
Noch nicht mal die Präsidentin wird angesprochen mit Sie, ne?
Das war toll, du wirst sie auch interviewt haben. Ich fand es ganz toll, sie duzen zu dürfen, ja.
Du passt ja schon deshalb so perfekt zu Island, also wahrscheinlich aus ganz vielen Gründen, aber dieser eine nämlich auch, weil du wie viele Isländerinnen und Isländer mehrere Jobs gleichzeitig hast. Du bist Bestseller-Autorin, du bist Journalistin, Moderatorin, Filmkritikerin und Filmemacherin. Und die Isländer machen das ja, weil ihr Land so klein ist und man schlicht nicht genug Leute hat für diese ganzen Aufgaben, die man da tun muss, von Straßenbau bis Universitätsprofessor. Wie ist denn deine Begründung?
Meine Begründung ist, dass ich tatsächlich eigentlich gar kein Buch schreiben wollte. Das Buch, mein allererstes Buch über Island und auch mein erstes Buch unter meinem Namen, Frauenfische Fjorde, das sich mit ein paar hundert deutschen Frauen befasste, die 1949 nach Island eingewandert sind, sollte ein Dokumentarfilm werden. Und dann bekam ich ein Angebot eines Verlages, der wusste, dass ich zwei Bücher geghostwritet hatte, eins davon sehr erfolgreich, auf dem nicht mein Name stand, zum Glück, denn das hätte meine feministische Reputation vollkommen zerstört, sagte dann, na, Ihren Film können Sie ja immer noch machen, aber wissen Sie denn gar nicht, nächstes Jahr ist Island Buchmessenthema. Also das war diese berühmte Buchmesse, zu der die Isländer eingeladen waren, die sehr viel auch dort verändert hat. Und dann dachte ich, ja gut, schreibe ich erstmal ein Buch. Und jetzt habe ich gerade das 10. Buch fertig und den Film habe ich bis heute nicht gemacht.
Okay, und so wurdest du dann plötzlich Autorin?
Kann man so sagen, obwohl ich natürlich fürs Fernsehen und auch fürs Radio schon viel geschrieben hatte, aber dann wurde ich eine Buchautorin. Ja, und ich wusste zum Glück ganz vieles nicht über die deutsche Buchbranche, sonst hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Ich liebe die, ich bin in der richtigen Branche gelandet, aber im Vergleich zum amerikanischen Filmbusiness, in dem ich vorher gearbeitet habe, ist das amerikanische Filmbusiness der reinste Kindergarten.
Auch darüber könnten wir vermutlich einen ganzen Podcast machen. Aber heute müssen wir streng bei Island bleiben, weil sonst sprengen wir, glaube ich, die Dauer von 24 Stunden enorm. Wir müssen natürlich darüber sprechen, wie es dazu kam, dass du Island dann auch zu deiner zweiten Heimat gemacht hast. Aber wir müssen zuerst über Vulkane sprechen. Denn heute Morgen, wir nehmen auf am 1. April, und nein, das ist kein Aprilscherz, wurde nachrichtlich schon wieder gemeldet, dass sich was tut in Island. Welcher Vulkan räuspert sich denn diesmal pünktlich zu unserem Podcast?
Es ist der Sundnyx in Reykjanes und das ist dieser Spaltenvulkan, der seit einer ganzen Weile schon aufbricht. Dass der jetzt mit meiner Buchpremiere aufbricht, fand ich ein deutliches Zeichen.
Ja, also ein gutes Zeichen auch, ne?
Ja, irgendwie schon. Ja, ich habe eine These im Buch, vielleicht hat der Vulkan die gerade unterstützt.
Es gibt ja die Vulkane für Touristen, wie die Isländer das so nennen, und dann gibt es die richtigen Vulkane. Was sind die Vulkane für die Touristen? Weil dieser, den wir gleich jetzt, der aktuelle, ist ja schon auch ein richtiger, muss man sagen, mit durchaus ernsten Folgen.
Ja, dieser Spaltenvulkan, der sich da quer über diese Halbinsel zieht, wirklich einige Kilometer lang und auch ein Kraftwerk bedroht, den Ort Grindavik oder auch die Blaue Lagune, ist mit Sicherheit ein Vulkan, der die Isländerinnen und Isländer auch bedroht. Davor gab es aber einen, der ja eine ganze Zeit vor sich hinköchelte und der sah aus wie das Vulkan-Emoji. Das war ein Touristenmagnet und der war auch lange genug aktiv, dass man viele schöne Fotos machen konnte.
Der hat keinen Schaden angerichtet, Null. Sondern war einfach ein Touristenmagnet. Ne? Ich habe ihn auch gesehen und man muss sagen, er hat sich alle Mühe gegeben.
Ja, genau. Ja.
Dieser Vulkan ist ja deswegen tatsächlich so ernsthaft, weil er durch oder an dieses Dorf, an dieses 5000 Einwohnerdorf Grindavík gegangen ist. Seit gut einem Jahr wird das ja jetzt geplagt von diesem Vulkan und tatsächlich musste man diesen Ort ja komplett evakuieren. Und jetzt denkt man, in Deutschland 5000 Menschen sind nicht viel, aber in Island sind das ja tatsächlich über 1% der Bevölkerung. Das heißt, das war ein richtiges Problem in Island. Ne? Was hast du davon mitbekommen?
Oh, sehr viel, weil ich da immer wieder in der Gegend war, auch für mein neues Buch. Und ich weiß noch, dass ich mal daran vorbeikam und bin einem Transport begegnet, der 46 Katzen evakuiert hatte aus dem Ort. Island ist ja ein totales Katzenland. Also die Katzen wurden gleich nach den Menschen entfernt. Und ja, das bedroht alle. Und in Island ist ja das viel Bedrohlichere, dass man seine Heimat vielleicht verlassen muss. Ich glaube, das kann man hier gar nicht richtig begreifen wahrscheinlich.
Weil der Heimatbegriff oder das Heimatgefühl für die Leute ein anderes ist?
Ja, die Scholle ist schon sehr wichtig, dieses sich verorten, dieses ich bin hier und ja auch ich komme immer wieder hierher zurück, wenn man mal weggegangen ist. Das hat dann noch wirklich eine Herzensbedeutung eigentlich, ne?
Das Verrückte an diesem Vulkan, der jetzt seit über einem Jahr Island immer wieder beschäftigt, ich glaube heute fängt er zum 9. Mal an wieder zu kochen, wenn ich richtig mitgezählt habe, ist ja, dass den niemand auf dem Radar hatte. Also man hätte ja dieses Fischerdorf dort niemals gebaut, wenn man gewusst hätte, dass unten drunter ein Vulkan schlummert. Es gibt eine alte Karte, auf der dieser Vulkan verzeichnet ist, aber die hat irgendwie niemand so richtig wahrgenommen. Ne? Das ist eine verrückte Geschichte.
Ich kann dir sagen, warum. Denn es handelte sich um eine amerikanische Militärkarte, die wahrscheinlich nicht sehr ernst genommen wurde in Island. Von 1954, wenn ich das richtig erinnere. Und ja, 800 Jahre davor. Man hat aber auf dieser Karte diesen Riss sehen können. Aber es ist natürlich ein Land, wo so viele Vulkane stattfanden und wo man jeden Tag ja auch so viele Erdbeben hat. Also die Risse können ja auch schon mal passieren.
Es poppt ja tatsächlich gefühlt alle paar Tage eine Nachricht auf, dass es bald wieder irgendwo so weit sein könnte an einem der vielen Vulkane in Island. Oft gibt es dann allerdings wieder Entwarnung, weil das eben nur so ein Fehlalarm ist. Ich habe jetzt gerade gelesen, auch an der Kachtla, das ist also ein Vulkan ganz woanders in Island, brodelt es gerade. Wie gehen eigentlich die Isländer mit solchen Nachrichten um? Ist das für die überhaupt noch eine Nachricht?
Also die gehen erstaunlich cool damit um. Die leben ja wahnsinnig im Jetzt. Also wenn man sich mit Isländern verabreden will, ist das ja immer wahnsinnig schwer oder eben ganz leicht. Je nachdem, wie man das sieht. Wenn man sagt, ich komme in 3 Wochen, sagen alle, ja, meld dich, wenn du da bist. Und dafür ist man aber wahnsinnig spontan. Und das heißt, man macht sich auch nicht diesen Stress, wenn der noch nicht ausgebrochen ist. Also ich habe in meinem neuen Buch das Porträt von Siggi, dem Ranger, der zum Beispiel sich immer gerne in die Askja legt. Und ich sagte dann auch, Moment mal, aber wenn der wieder ausbricht und der ist halt 60 Jahre nicht ausgebrochen. Das ist die Chance, dass an einem Sommerabend, wenn er sich da mal, wenn alle Touristen weg sind, unten in die Caldera legt, ist natürlich denkbar gering. Aber man ist ja sehr unerschrocken in Island.
In der Regel kündigen sich diese Vulkane ja auch durch Erdbeben an. Also es ist natürlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass man nachts davon aufgeweckt wird, dass im Zimmer die Bilder runterfallen oder die CDs, sofern man noch welche hat, aus den Regalen fallen. Was war für dich so dein eindrucksvollstes Erlebnis in Bezug auf Vulkane oder auch Erdbeben, wenn du in Island warst?
Ach, da bin ich leider hart gesotten, denn ich habe ja vorher in San Francisco gelebt und da habe ich ein 5,6 Erdbeben mitbekommen und das war wirklich ziemlich krass. Das habe ich da viel mehr gemerkt. Ich habe mir sogar ganz im Gegenteil, mein Körper hat sich irgendwie an diese Erdbeben angepasst. Also ich bin im Winter immer sehr, sehr gerne in Island und ich hatte im vorletzten Winter mal Besuch von einer Freundin aus Österreich. Die kam in das Haus in Reykjavík, das ich übernommen hatte. Und stand am ersten Morgen ihres Besuches morgens entsetzt vor meinem Bett und sagte, ich verstehe nicht, dass du dabei schlafen kannst. Mein Bett hat sich um 5 Zentimeter verschoben. Und wir hatten an dem Morgen 130 Erdbeben gehabt. Das war auch im Zuge dieses ganzen Reykjanes-Vulkans. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe super geschlafen. Ich schlafe immer ganz toll in Island.
Island ist ja vor allen Dingen deswegen oder seitdem auf der Vulkanradarkarte auch für viele Menschen, seit es diesen Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen gibt, Eyjafjallajökull heißt der, weil dieser Vulkan ja einfach den kompletten Flugverkehr lahmgelegt hat und das über Wochen. Jetzt ist ja immer die große Frage, wenn man so eine Nachricht liest, ist irgendwann mal auch wieder mit so einem großen Aschevulkan aus Island zu rechnen? Und wenn ja, hat das genau die gleichen Folgen oder sogar noch weitreichendere Folgen? Kannst du da irgendeine Vorhersage machen? Wovon gehen die Vulkanologen in Island aus?
Naja, man spricht ja tatsächlich davon, dass die Katla eigentlich längst wieder dran wäre, wie man so sagt. Ich kann aber sagen, dass selbst diese Aschewolken ja manchmal die dollsten Sachen auslösen, denn bei genau dieser Aschewolke saß ich auf einem europäischen Filmfestival und wollte zurückfliegen nach San Francisco und kam nicht zurück. Und erfuhr, geparkt quasi nach diesem Festival, erfuhr von diesen vielen deutschen Frauen, die 1949 nach Island gegangen sind. Wäre die Aschewolke nicht über Europa gewesen, hätte ich diese Geschichte nie bekommen.
Okay, das ist natürlich richtig schicksalhaft dann.
Also insofern ergebe ich mich einfach.
Sehr wenig beruhigend. Habe ich gelesen, dass natürlich der Klimawandel, der ja leider auch in Island dafür sorgt, dass Gletscher sterben, beziehungsweise einfach nicht mehr vorhanden sind. Man hat ja irgendwann mal sogar einen Gletscher offiziell für tot erklärt und beerdigt vor ein paar Jahren. Dass eigentlich diese Eisschicht ja so sind wie so Pfropfen auf dem Vulkan. Das heißt, wenn die Eisschicht irgendwann mal nicht mehr da ist oder dünner ist, heißt das, es könnte noch deutlich häufiger zu Vulkanausbrüchen kommen.
Ja, einmal das und worüber wir eigentlich gar nicht reden, Sarah, ist tatsächlich, dass ja auch die Stürme viel stärker werden in Island. Also ich war im vorletzten Winter in Flateyri in den Westfjorden, habe dort überwintert und sollte eigentlich 5 Wochen bleiben. Daraus wurden 9, weil wir nicht wegkamen. Es gab Lawinen und Straßensperren und es gab wirklich unfassbare Stürme. Da haben alle meine Nachbarn dort gesagt, so schlimm war es sonst nicht. Das sagen auch meine isländischen Freunde, die sagen, die Stürme sind viel krasser geworden. Das im sturmreichen Island heißt ja nochmal eigentlich.
Ist nochmal ein Zacken mehr, ne?
Ja, total.
Ja. Auch eine Folge des Klimawandels und natürlich auch dann wenig beruhigend und mit wahrscheinlich auch dramatischen Folgen, ne? Ich meine, mindestens für die Einwohnerinnen und Einwohner, die da leben und die ihre Häuser vielleicht auch gar nicht mehr irgendwann mal sturmfest genug bauen können.
Also ich wusste das zum Glück nicht, als ich in diesem Haus war. Ich habe mich erst ein bisschen gefürchtet und dachte, dieses Haus ist in den 70ern gebaut, das hat doch schon andere Dinge gesehen, bis ich dann erfuhr, nee, das ist hier eigentlich nicht normal. Es gibt noch eine andere Folge, zum Beispiel auf der Melreca Sletta im Nordosten ist plötzlich im Sommer, sind es über 20 Grad, wo früher nur 8, 9 Grad die normale Temperatur waren. Das finden manche auch ganz toll, jetzt ist es da ja auch warm. In Anführungszeichen warm, man spricht ja von Coolcation, wenn man da hinfährt, weil man das Mittelmeer zu heiß findet inzwischen, die Gegenden. Aber das muss man ja natürlich im Auge behalten. Auch das ist eine Folge des Klimawandels, ne?
Ich wollte nochmal auf die Stürme zurückkommen. Also ich glaube, das wird uns jetzt hier einige Male passieren, dass wir so ins Anekdotische dann noch abgleiten. Aber ich glaube, vor einem halben Jahr mal auf einer Party und habe einen Piloten kennengelernt, einen Deutschen. Und der sagte, dass die isländischen Piloten sozusagen als das Maß aller Dinge gelten, weil niemand kann besser als die auf Flughäfen landen, wo es eben stürmt. Das heißt, da, wo er sagen würde, sorry, hier kann ich nicht landen, es ist viel zu viel Unwetter für mich, sind die isländischen Piloten total cool und landen einfach bei Wind und Wetter, weil es halt komplett normal für die ist. Da musste ich ein bisschen grinsen und war natürlich auch ein bisschen stolz.
Das kann man auch sein. Die haben ja eine andere Ausbildung. Und ich finde tatsächlich, ich fliege sehr gern. Übrigens darf man in diesen Zeiten kaum sagen, aber es ist so. Aber tatsächlich, wenn ich zum Beispiel nach Akureyri fliege oder nach Ísafjörður, frühstücke ich morgens eher nicht so, weil dann jeweils das Flugzeug ja nochmal so eine Schleife überm Fjord dreht und dann kurz vorm Berg stoppt. Das kann einem schon manchmal schwer den Magen durchrütteln.
Okay, ja, dann ist man irgendwann mal natürlich Profi und weiß, dass man lieber danach frühstückt.
Genau.
Island ist ja auch in den Nachrichten jetzt jüngst gewesen wegen einer ausgesprochen positiven Nachricht. Und zwar gab es ja jetzt wieder den Weltglücksreport, Ende März veröffentlicht. Und da lag Island wieder mal auf Platz 3 der Welt. Das heißt also weit mehr als 100 Länder dahinter. Deutschland hat sich immerhin auf Platz 22 vorgerobbt, war auch mal schlimmer, also immerhin. Trotzdem die Frage, was haben die Isländer, was wir nicht haben, dass die sich da immer auf den vorderen Plätzen drängeln, mit den skandinavischen Ländern natürlich wie Finnland, Schweden etc.
Also vielleicht nochmal an der Stelle, Sarah, der Platz 3 war ja eigentlich gar kein Platz 3, sondern das war die gleiche Punktzahl wie Dänemark auf Platz 2, Finnland auf Platz 1, richtig?
Finnland auf Platz 1.
Genau,
ja.
Und Dänemark und Island, das ist in Island sehr, sehr wichtig, hatten eine gleiche Punktzahl. Es gab aber wohl irgendwelche Kategorien, die dafür gesorgt haben, der Verteilung der Punktzahlen, dass Island, ich finde, ungerechtfertigt auf Platz 3 gelandet ist. Naja, wo fängt man denn bitte da an?
Wir müssen ganz kurz noch auf den Beef zwischen Dänemark und Island eingehen. Das werden natürlich einige nicht wissen, die den Podcast hören. Warum sind die Isländer stinkig darauf, dass die Dänen dann ungerechtfertigterweise trotzdem auf Platz 2 gelandet sind?
Sagen wir es ganz einfach. Island stand 200 Jahre unter der dänischen Krone, sprich, wie man in Island wahrscheinlich sagen würde, unter der Knute Dänemarks. Hat aber schon sehr viel bessere Erbrechtsgeschichten gehabt für Frauen, hat sich aber immer geärgert, weil Dänemark immer als viel rückschrittlicher wahrgenommen wurde. Vielleicht auch nicht immer gerechtfertigt übrigens.
Naja, und vor allen Dingen haben natürlich die Dänen dann ja auch ordentlich Geld von den Isländern genommen, ne? Also man musste ja Abgaben zahlen und für einen isländischen Bauern, der vielleicht eh gucken musste, wie er seine Gang über die Runden bekommt und seine Familie und seine Arbeiter, wenn man dann noch wahrscheinlich in Teilen gut die Hälfte abdrücken musste, Dänemark war einfach nicht sonderlich beliebt, ne?
Überhaupt nicht. Und das hat sich ja lange hingezogen. Das ändert sich jetzt gerade, weil man wegen Grönland etwas solidarischer wird. Aber warum sie nicht mehr unter der dänischen Krone waren irgendwann, hatte ja einen tragischen Grund. Weil Deutschland 1941 Dänemark besetzt hatte und man mit einmal keinen König mehr hatte. Und in Island schnell war, bevor die Deutschen kamen und auch noch diese Insel vereinnahmten.
Und hat dann einfach gesagt, wir sind selbstständig.
Ja, das beschreibe ich auch in meinem ersten Buch ein bisschen ausführlicher, aber ja, das ist schon nicht ohne. Also ich meine, ein tragischer Umstand und das passt ja wieder, weil in Island ist man ja so bauernschlau. Ich selber bin übrigens auf einem Bauernhof aufgewachsen und das galt immer so ein bisschen als so ein Stigma, nicht in der Gegend, aus der ich komme, aber seit ich denken kann, in der Schule wurden meinem Bruder und mir immer gesagt, oh, ihr kommt vom Hof, das sieht man euch ja gar nicht an, was wir immer eine Unverschämtheit fanden. Und in Island ist das natürlich was ganz Tolles. Also das habe ich auch erst später begriffen. Vom Land zu kommen, eine Bauerntochter zu sein und Schriftstellerin, das ist ja wie Adel in Island. Das fand ich unglaublich. Kein Wunder, dass ich das Land so liebe.
Ich habe dich abgebracht von deiner gerade begonnenen Erklärung, warum man so glücklich ist in Island und eigentlich auf Platz 2 der Weltglücksliste steht.
Wo fangen wir an? Es fängt ja schon damit an, dass zum Beispiel Anstand der wichtigste Wert ist in diesem Land oder dass die neue Regierung unter anderem als Motto Demut und Rock'n'Roll hat, dass man die Gemeinschaft feiert, dass man aufpasst, dass jeder mitkommt, dass niemand zurückgelassen wird. Es gibt Werte in Island, die gerade in diesen Zeiten ja noch wertvoller sind, finde ich. Weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, also ich finde, Demut und Rock'n'Roll ist natürlich ein unglaublich gutes Motto und ich habe mich auch hier im Podcast in den letzten Wochen mit dem Thema Langlebigkeit befasst. Mit Longevity hatte da auch eine Expertin und einen Experten und die sagen zum Beispiel, dass das Thema Gemeinschaft heute bekanntermaßen sehr, sehr wichtig ist, um auch lange zu leben. Also Menschen, die nicht einsam sind, die gut eingebunden sind in Strukturen, die haben eben eine Chance, deutlich länger zu leben und da habe ich natürlich sofort an Island gedacht.
Ja, und dadurch, dass man darauf achtet, dass alle gleichberechtigt sind, dadurch, dass man dafür sorgt, dass zum Beispiel alleinerziehende Frauen nicht finanziell benachteiligt sind, dadurch ist die Gemeinschaft ja auch, also ein Klassismus gibt es ja in dieser Form, wie wir ihn vielleicht kennen, in Island so nicht. Was in Island aber auch noch hochinteressant ist, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich finde in Kontakt treten dort viel direkter als hier. Dieses, man schaut sich wirklich in die Augen, man geht... Ja, it's all about connection. Man geht wirklich in Kontakt miteinander und man hat das Gefühl, die wollen wirklich was über einen wissen. Das hat natürlich mit der Lage dieser Insel zu tun, wo Philosophie übersetzt im isländischen Weltwissen heißt und wo man so viele Jahrhunderte abgeschieden war. Wenn Leute auf die Insel kamen, wenn da Schiffe strandeten, wurden die gefragt, oh, wo kommt ihr her? Was esst ihr da? Wie sieht's da aus? Also diese ur-isländische Neugier, die heute vielleicht eher mit einer gewissen Weltläufigkeit gepaart ist, wo man weiß, wer man ist, was man für Werte hat. Es ist noch dazu ein sehr junges und vitales Land. Reykjavik liegt auf der halben Strecke zwischen New York und Kopenhagen oder New York und Berlin. Das hat auch dann was mit der modernen Musikszene zu tun. Ja, das darf man ja nicht vernachlässigen, wenn man darüber nachdenkt.
Ich habe mich gerade spontan gefragt, ob es eine Tangente zwischen Köln und Island gibt, weil die KölnerInnen lieben ja wahnsinnig, wenn man über Köln spricht und sagt, was man daran mag und also am besten, was man daran mag und nicht, was man daran nicht mag. Und in Island gibt's ja diese Frage, how do you like Iceland? Also du bist ja viel mehr in Kontakt auch mit Isländerinnen und Isländern als ich. Würdest du auch sagen, dass die das super spannend findet, was jemand, der eben nicht aus Island kommt, über Island zu sagen hat?
Ja, sehr, aber ich habe tatsächlich, ich werde manchmal so von meinen Freundinnen dort ausgebremst, insbesondere meiner Freundin Sigga, die in Deutschland studiert hat und man muss dazu sagen, auch Vorsitzende der Internationalen Nietzsche-Gesellschaft ist, die sagt dann manchmal so Sachen wie, also jetzt schau mal wieder nicht so schwärmerisch auf unser Land. Natürlich bin ich kritisch, aber ja, ich glaube, sie liebt eigentlich Deutschland so sehr, wie ich Island liebe. Also insofern sind wir da gleich auf und haben wahnsinnig lustige Auseinandersetzungen darüber.
Lass uns auf dein neuestes Buch zu sprechen kommen. Herzlichen Glückwunsch, das hat ja gerade die Druckerei Buch frisch verlassen.
Danke.
Du hast zwei Romane über Island geschrieben, Nordbeute und Reykjavik Blues und davor zwei Sachbücher über Islands außergewöhnliche Frauen. Du hast es eben angerissen, es sind auch isländische Frauen, die aber aus Deutschland eingewandert sind. Also deutsche Frauen in Island, aber auch Isländerinnen, müssen wir unbedingt gleich drauf kommen. Dein jetzt druckfrisches Sachbuch heißt, wo Islands wilde Seele wohnt, außergewöhnliche Menschen und ihr Leben mit der Natur. Ist im Malik Verlag bei Piper erschienen und du hast dich für dieses neue Buch mit 10 sehr interessanten Isländerinnen und Isländern getroffen. Und ich glaube, über 2-3 Begegnungen müssen wir einfach reden, weil das total abgefahren ist, wen du da getroffen hast. Zum Beispiel den reichsten Mann Islands, der ausgerechnet mit sehr, sehr viel Geld, was Elon Musk ihm geben musste, die isländische Hauptstadt dann einfach mal eben barrierefrei gemacht hat. Wollen wir direkt mal mit diesem Mann einsteigen? Ich meine, wie kommt man an so jemanden ran? In Deutschland könnte man jetzt nicht zwingend eine E-Mail schreiben und sagen, hallo, reichster Mann Deutschlands, hast du Lust, dass wir uns treffen? Ich würde gerne ein Kapitel in meinem Buch über dich schreiben. Wie war das in Island?
Das ist lustig, dass du genau den ansprichst, denn in Island, meine Erfahrung ist, E-Mails schreiben bringt's überhaupt nicht. Man erreicht die Leute damit nicht. Über Facebook erreichst du sie schneller, auch meist schneller, als wenn du mal da normal anrufst oder so. Oder FaceTime geht auch immer schneller als Telefon. Und lustigerweise, ich gehe immer über Freunde, ich bin sehr gut vernetzt. Man kennt mich halt dort auch, weil ich ja aus Versehen ein Stück isländische Geschichte aufgeschrieben hatte. Bei Halli habe ich tatsächlich eine E-Mail geschrieben, weil niemand aus meinem Umfeld, alle wussten natürlich, wer er ist. Ich habe nicht einen einzigen Verwandten von dem getroffen. Das ist schon ein Wunder in Island, finde ich. Und der hat so schnell geantwortet, wie, glaube ich, noch nie jemand bei irgendeiner Interviewanfrage. Der hat auch die kürzesten und prägnantesten Antworten geschrieben. Das fand ich sehr lustig. Immer wirklich so, bam, auf den Punkt.
Wie ist der Mann so reich geworden? Du musst die Elon Musk-Anekdote erzählen.
Ja, sehr gerne. Also Halli ist sehr reich geworden. Halli sitzt im Rollstuhl, muss man dazu wissen. Er hat Muskeldystrophie, was bei ihm richtig ausgebrochen ist, als er schon über 20 wurde und ihn in den Rollstuhl brachte. Er ist in Island total bekannt. Er ist natürlich einer der bekanntesten Menschen dort. Manche in Deutschland könnten ihn kennen, denn er spielt eine kleine Nebenrolle in dem Film, in dem auch Caroline Herfurth ja mitspielt, 1 Million Minuten. Da ist er dieser Rollstuhlfahrer. Er spielt auch zum Beispiel im Fernsehen. Es gibt doch immer diese Show am Ende des Jahres. Da gab es diesen lustigen Sketch, wo er praktisch auf die Bühne rollt und sich selber spielen soll. Und Jon Gnarr spielt einen arroganten Regisseur und sagt, du siehst nicht aus wie Halli. Aber Halli sitzt in diesem Rollstuhl. Er ist ein Entrepreneur. Er hat sehr früh angefangen, unglaublich interessante Dinge zu programmieren, ging relativ jung, auch natürlich durch diese Geschichten, die er entwickelt hat. Also wir verdanken ihm zum Beispiel eine Technik, die beim autonomen Fahren eingesetzt wird. Unter anderem, dieser Mann sprüht vor Kreativität. Und er ging ins Silicon Valley, war da viele Jahre, hat weltweit gelebt, war in Tokio, Brasilien, you name it. Und seine Firma Ueno wurde aufgekauft von Twitter. Und dann passierte was wirklich Verrücktes, was in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand verstehen wird. Wir sprechen über ein Land im Norden, wo man darauf stolz ist, viele Steuern zu zahlen. Er hat diese Firma verkauft. Ich meine mich zu erinnern, dass die damals 40 Millionen Dollar wert gewesen sein muss. Und dann kamen zwei Leute, so Abwickler von Twitter, und haben gesagt, ja, wir sind hier, damit sie Steuern sparen können. Und er zeigte auf seinen Rollstuhl und sagte, Entschuldigung, ich bin Isländer, ich will keine Steuern sparen. Was muss ich tun, um möglichst viele Steuern zu zahlen? Und die waren ein bisschen entsetzt, das war ihnen noch nicht passiert. Und er hat mit diesen Leuten, also er zeigte auf seinen Rollstuhl und sagte, also meine Mutter musste für keine meiner Operationen zahlen. Ich habe hier eine Schulbildung genossen, die nichts gekostet hat. Ich will meinem Land was zurückgeben. Also machte man einen ganz unglaublichen Deal, der dazu führte, dass Twitter regelrecht diese Summe abgestottert hat. Es gab, also er hat $800,000 im Monat verdient. Seine Leute wurden alle weiter beschäftigt. Aber es gab eine Klausel, in der stand, wenn Twitter verkauft wird und man sich nicht mehr einig sein sollte, dann würde, wenn er das möchte, der sofortige Verkauf fällig, und dann müsste diese Folgefirma zahlen die Summe, die diese Firma Ueno zu diesem Zeitpunkt wert ist. Elon Musk übernahm und hat, heute kennen wir das mehr von diesem Doge-Programm, der hat ja bei Twitter nicht mal die Leute einfach formal entlassen, sondern denen wurde der Zugang gekappt, ja. Also von 7.500 Leuten wurden 6.000 plötzlich entlassen. Und Halley fing mit einmal an, so ein bisschen Beef auf Twitter mit ihm zu machen. Hi Elon, bin ich immer noch dabei? Sag doch mal. Und Elon Musk hat irgendwann begriffen in seiner hämischen südafrikanischen Art, oh, das ist ein Behinderter, sag ich jetzt mal, das ist ein Behinderter, den müssen wir loswerden. Das ist ein Typ im Rollstuhl, oh, der kostet uns. Und es wurde auch international verfolgt, das war eine wirklich, der ist total schlau, der Halley, der ist auch witzig dabei, ja. Und irgendwann war klar, ah, du willst mich los sein? Dann muss jetzt der Vertrag fällig werden. Und ich hatte das nicht so richtig begriffen, wie viel mussten sie ihm zahlen und was wurde denn da fällig? Und habe ihn dann nochmal kurz vor Ende, also bevor ich die Manuskriptabgabe hatte, besucht in Reykjavik und sagte so, Halley, sag mal, stimmt das denn? Musste Musk dich dann jetzt wirklich bezahlen? Und er so, darüber darf ich nicht reden. Ich habe ein NDA unterschrieben, also ein Non-Disclosure-Vertrag, wo ich nicht drüber reden darf. Und dann sagte er, naja, aber ich bin Isländer, du kannst ja einfach in die Steuerakten gucken. Es waren 100 Millionen, die er ihm zahlen musste. Und Island hat bestimmt sehr viel Schulbildung dadurch finanzieren können, zum Beispiel Krankenhäuser.
Und nicht nur die Schulbildung, denn er hat ja tatsächlich auch ein Projekt gestartet, mit dem er unter anderem Reykjavik barrierefrei gemacht hat, weil er im Rollstuhl sitzt und gesagt hat, ich komme viele Bürgersteige nicht hoch, das müssen wir ändern. Und das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn man mal überlegt, also wenn man sich das analog zu Köln vorstellt, dass da jemand im Rollstuhl sitzt und sagt, ich mache jetzt mal Köln barrierefrei, dann spreche ich mit dem Verkehrsdezernenten, dann mit dem Amt, mit dem Amt, mit dem Amt, und dann dauert das ungefähr 50 Jahre. Also wir würden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber in Reykjavik ging das super schnell.
Ja, in ganz Island sogar. 1500 Rampen sind es geworden, und er war, ich glaube, ein Jahr vorher fertig, also als sozusagen der Timeslot, den er sich da gesetzt hat. Und du wirst lachen, er war auch in Berlin. Er wollte Berlin Rampen schenken und hat gesagt, da kommt's ja überhaupt nicht weiter. Das ist ja unglaublich, und sagte, Anne, stimmt das? Dauert das wirklich bei euch so lange? Paris ähnlich.
Du hast ja während deiner Buchrecherche manche Menschen auch ungeplant getroffen in Island, zum Beispiel Brad Pitt.
Ja, das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Mit Brad Pitt rechnet man ja eigentlich in Island nicht. Und man hat ihn auch erst erkannt, als er seinen Motorradhelm abgesetzt hat. Der tauchte auf am Mývatn, als ich Ranger Ziggy besucht habe. Der war da im Besucherzentrum. Und in Island ist sowas keine große Geschichte.
Wie, das keine große Geschichte?
Also, ich glaube, Stars sind auch deshalb so gerne in Island. Gut, da wird natürlich auch sehr viel gedreht, ne? Aber das ist dann immer dieses, ja, wir wissen, wer du bist, aber hier bist du einer von uns. Das ist so ein bisschen die Ansage immer. Weshalb, glaube ich, Björk ja auch sehr unbehelligt eben in Reykjavik lebt.
Das stimmt, ja. Meine Tante wohnt dort in dem Ort, wo sie ist. Und als du im Buch schriebst, man sieht sie dort häufiger im Supermarkt, dachte ich so, ja genau, meine Tante sieht sie dort auch häufiger im Supermarkt.
Wie toll. Ja, ich bin im Schwimmbad neben dem Supermarkt öfter, genau. Mhm.
Meine Oma war mit den Großeltern von Björk jeden Morgen schwimmen. Die hatten da so ihren Schwimmclub, wie das hieß. Und so habe ich dann mein Autogramm von Björk bekommen, weil ja, so klein ist Island dann.
Sarah, das ist ja wie in Island, als würden wir im Hotpot sitzen.
Genau. Ja, im heißen Pott erzählt man sich über den Klatsch und Tratsch.
Genau.
Also Promis sind natürlich ja in Island viel, du hast es eben schon erwähnt, wegen Dreharbeiten, und das ja in zunehmendem Maße. Aber es kommen ja, glaube ich, vor allen Dingen auch Männer dahin, weil die dann Lust haben, Lachse zu fischen in einem der vielen Lachsflüsse. Das ist da, glaube ich, einigermaßen spektakulär. Ne? Also da hörte ich auch schon, dass Sean Connery und wie sie alle heißen, dass die da auch schon mal aufgeschlagen sind. Das, und wenn man da bei irgendeiner Touri-Attraktion ist, ich sag mal, ich bin mal auf den Papageienfelsen gefahren, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Lunde?
Ja, und die Fischer haben natürlich auch überall Fotos, wo dann Ben Stiller mit ihnen Arm in Arm posiert und so weiter. Also man hat schon den Eindruck, dass sehr viele Prominente tatsächlich auch Island gerne bereisen. Ich meine, wie viele andere Menschen natürlich auch auf der Welt.
Ja, Jodie Foster hat, als ich am Buch gearbeitet habe, mal ein Dreivierteljahr mit ihrer Frau in Reykjavik gelebt und ging auch immer in mein Lieblingskino, ins Bioparadies. Ah, und sie fand es aber toll, dass sie dort nicht ständig angequatscht wird, sondern dass die Leute wissen zwar, wer sie ist, aber ja, es wird nicht blöd geredet oder so. Es ist irgendwie kein großes Thema eigentlich.
Kommen wir nochmal zu den geplanten Menschen, die du in deinem Buch vorstellst. Wer fällt dir da noch ein, wo du sagst, müssen wir jetzt eigentlich im Podcast zwingend auch nochmal anreißen, dieses Treffen?
Oh, alle.
Ich finde auch alle, aber vielleicht hast du einen Lieblingsmensch.
Ach, naja, wenn man darüber schreibt, hat man ja lauter Lieblingsmenschen. Wer sehr mein Herz gewonnen hat, die kannte ich überhaupt vorher nicht. Das sind tatsächlich Signe und Iris, die beiden Eiderdaunenbäuerinnen, die eigentlich Designerinnen sind und ja, von entschiedenen Städterinnen und globalen Girls zu Landeiern wurden, als sie sich mit Eiderenten zu befassen begannen. Das fand ich schon verrückt, die tatsächlich das Eider-Business wahnsinnig verändert haben. Und da ist mir nochmal aufgefallen, Sarah, du und ich, wir sind viel in Island. Wir wissen in etwa, wie die Eiderdaune in den Anorak kommt. Aber was mich überrascht hat, war, wie viele Menschen, die ich für recht intelligent hielt, sagten, ja, aber dafür werden doch die Enten umgebracht und dann werden die Federn gerupft. Oh nein, der Mensch ordnet sich dem Tier unter. Und da muss ich wirklich sagen, als ich mich damit jetzt näher befasst habe, das hat mich sehr fasziniert, dieses Miteinandersein Mensch und Tier. Und ich muss gestehen, ich habe auch so ein Rätsel in meinem Leben gelöst. Ich hatte mal 2018 im Mai, glaube ich, war das in Hetlisandur ein Haus gemietet. Und da waren echt, die Eider waren so rallig, die haben immer rumgemacht vor meinem Fenster. Und ich habe jetzt erst durch die Begegnung mit Iris und Signe, und Iris ist das Porträt im Buch, begriffen, dass die Eider dahin gekommen sind, weil ich dort war. Dass die immer zu den Menschen gehen. Die wollen Gesellschaft, also astreine Isländerinnen eigentlich, ja.
Eiderdorn habe ich in deinem Buch gelernt. Wie war das? Teurer als Koks? Also ja, richtig. Richtig teures Material. Also man muss richtig viel hinblättern für so eine Daunendecke aus isländischen Eiderdaunen.
Ja, das sind die weltwertvollsten Daunen und es heißt das Koks der Lüfte.
Das Koks der Lüfte.
Das wunderbar. Koks der Lüfte. Ja, es war verrückt, denn ich habe von den beiden, als ich sie dann im Winter nochmal ich habe sie halt besucht im Sommer in Skaulanes, ne, in den Ostfjorden, und dann im Winter sitzen sie immer in ihrem Atelier in Grandi am Hafen, wo wirklich auch so eine ganz moderne junge Designer-Clique sitzt und sich viel mit Nachhaltigkeit und nachhaltigem Design auch befasst. Und dann haben die beiden mir so einen kleinen Ball nochmal Eiderdaunen in die Hand gegeben. Und das war so berührend, dass mir mit einmal die Tränen flossen. Es wird ganz warm, es ist weicher als Babyhaar. Ich wusste nicht, dass etwas sich noch schöner anfassen kann. Und das waren aber ungefähr $10.000, die da als kleiner Ball in meinen Händen lagen. Das muss man sich mal klar machen.
Du hast ja auch eine sehr interessante Begegnung mit einer Schafszüchterin.
Ja, das kann man wohl sagen. Johanna. Ja. Johanna heißt übrigens gar nicht Johanna in Wirklichkeit. Das ist das erste Mal, dass es mir passiert ist, dass jemand gesagt hat, nee, die Leute sind so scharf auf meine Geschichte, du darfst nicht erzählen, wo ich wirklich wohne. Aber sie ist eigentlich, und das wissen dann nur alle in Island, vielleicht wirst du sie sogar kennen, die ist eigentlich eine der legendärsten Züchterinnen dort. Und sie hat sich mit Anführerschafen befasst. Also das war mir überhaupt nicht klar. Es gibt tatsächlich Anführerschafe, die sind wie eine eigene Rasse. Die bringen die ganze Herde aus dem Nebel. Die können übrigens sogar das Wetter lesen. Das hat mich total fasziniert. Und natürlich auch, ja, dass es eigentlich nichts gibt, was du am Schaf nicht verwertest. Und das, ihre These ist, das ganze Land, also der Reichtum des Landes, basiert auf diesem Tier.
Du hast ja jetzt dein Buch auch schon bei einer Vorpremiere vorgestellt. Die Premiere wird es am 3. April in Köln geben. Was ist denn so eine Anekdote oder eine Passage, wo das Publikum ausflippt?
Naja, Da gibt es bestimmt einige. Man muss sich ja immer sehr an das neue Buch wieder gewöhnen und dann bestimmte Passagen daraus lesen. Ich mache ja keine klassische Wasserglaslesung. Das unterscheidet mich so ein bisschen, glaube ich, von anderen Autoren. Ich habe eben früher viele Jahre fürs Kabarett, für die Fernsehunterhaltung geschrieben und es hat sich irgendwie wie von selbst ergeben, weil ich natürlich fand, hey Leute, ihr zahlt für eine Lesung und ihr zahlt fürs Buch, da müsst ihr ja hier was kriegen, was nicht im Buch steht. Also gibt's da immer so extra Benefits. Also am Freitag war ein großer Lacher, als ich mal vorgespielt habe, woran ich Isländer im Flugzeug immer erkenne, nämlich am und dass ich selber das erst begriffen habe und also anfangs ganz schlimm fand und dachte, oh Gott, die ziehen so die Nase hoch, das klingt ja fürchterlich und wirklich so ein bisschen arrogant mich geschüttelt habe. Und dann war ich mit meiner Freundin Greta das erste Mal am Polarkreis bei minus 25 Grad und wir sind auf dem Hof ihrer Mutter und ihres Onkels ausgestiegen und da wehte uns der Wind wirklich so um die Nase, dass ich auch machte und dachte, ja, in der Zeit hätte ich nie mein Taschentuch rausholen können. Also daher kommt's wohl. Es war aber ein Riesenlacher bei der Vorpremiere, ja.
Das erste Buch, das ich auch von dir gelesen habe und was du eben am Anfang im Podcast erwähnt hast, das war ja dein Island-Debüt quasi, Frauenfische Fjorde, deutsche Einwandererinnen in Island. Total spannende Geschichte, die mir auch bis dato völlig unbekannt war, eben von deutschen Frauen, die es nach dem Zweiten Weltkrieg nach Island verschlagen hat, als sogenannte Gastarbeiterinnen, die wir hier in Deutschland eben auch kennen und aus denen dann wie so oft eben natürlich dauerhafte Einwohnerinnen des Landes geworden sind. Du bist durch Island gereist, du hast diese Frauen besucht, die waren oft schon hochbetagt im Altenheim. Du hast gerade eben schon erwähnt, wäre Eyjafjallajökull nicht gewesen, wärst du nicht so lange auf diesem Filmfestival geblieben, hättest du diese Geschichte dieser Frauen oder vielleicht der ersten Frau, die du dann entdeckt hast, wäre dir das sozusagen nie angetragen worden. Erzähl doch mal bitte, wie du auf diese Gastarbeiterin in Island gekommen bist und wie du dann weitere ausfindig gemacht hast.
Das Verrückte war, es hat sogar in Köln stattgefunden und das Filmfestival beginnt in dieser Woche. Deshalb passt das eigentlich ganz gut jetzt in Dortmund. Also es ist internationale Frauenfilmfestival Dortmund, Köln. Wir blieben zu viert hängen, drei Regisseurinnen aus New York und ich aus San Francisco damals. Und die eine New Yorkerin war eine Isländerin und es war sehr lustig, weil die damalige Festivalleiterin hat abends beim Abendessen, ich nenne das jetzt mal freundlich, sich wirklich eben freundlich ein bisschen einschleimen wollen bei der Isländerin und sagte, ach ja, ich habe ja auch mal ein Jahr in einer Fischfabrik gearbeitet. Und dann sagte sie einen ganz irren Satz und ich bekam totale Gänsehaut. Sie sagte, also und immer wenn ich im Hochland wandern ging, traf ich alte deutsche Frauen. Und ich unterhielt mich eigentlich gerade mit einem Produzenten, der neben mir saß und kriegte mit einmal eine Gänsehaut und entschuldigte mich und sagte, Silke, was hast du da gerade gesagt? Sie wiederholte ihren Satz und Greta Olafsdottir sagte in ihrer sehr schnodderigen isländischen Art, wie die ja manchmal so sein können, ganz Island ist voll mit alten deutschen Frauen. Und da habe ich diese Geschichte erfahren. Ich habe mich filmwissenschaftlich sehr mit der Heldenstory mal beschäftigt, habe dazu promoviert und habe also sofort gesagt, was? Das ist ja die klassische Heldenreise, wenn das Männer gewesen wären, wir würden doch alle ihre Stories kennen. Und Greta sagte, ja, Anne Siegel, dann ändere das doch mal. Und so war das hat das Ganze in Bewegung gesetzt. Mich hat diese Geschichte interessiert. Ja, und mich hat auch ein bisschen entsetzt, dass das in Island ja sehr prominente Frauen waren. Und in Deutschland kannte niemand diese Geschichte. Das konnte ich gar nicht fassen. Und ja, die wohnten sehr abgelegen. Ich bin dann eben durch Gretas Mutter und ihren Onkel gleich nach Öxarfjörður wirklich krass in den Norden gekommen. Melrekkasletta.
Arsch der Welt, würden manche sagen.
Ja, Arsch der Welt ist noch untertrieben. Ja, vielleicht einige Fans wissen, da spielt Kallmann zum Beispiel von Joachim B. Schmidt, von diesem Haifischfänger, dem selbsterklärten Sheriff. Also das ist mega Arsch der Welt. Und da lebten die auf Farmen, wo also die isländischen Bäuerinnen sagten, da wollte von uns keiner hinziehen. Und für die wiederum war das total erstaunlich, dass damit einmal eine Frau aus Deutschland kommt und sagt, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Und der Satz, den ich ganz oft hörte, war, also meine wahre Geschichte kennt nicht mal meine isländische Familie. Da habe ich 60 Jahre nicht drüber gesprochen. Ich glaube, es war entscheidend, dass wir in der Muttersprache gesprochen haben, weil da kam doch einiges raus.
Das ist, muss man sich ja vorstellen, also nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland natürlich hohe Arbeitslosigkeit, um nicht zu sagen noch viel mehr, natürlich Hunger und große Not einfach. Und in dieser Situation sozusagen, gibt es ein Schiff, das übersetzt, oder mehrere Schiffe, glaube ich sogar, wo dann aus Island heraus gesagt worden ist, ja, also wir können Arbeitskräfte gebrauchen auf unseren Bauernhöfen. Und dann gibt es da 17, 18, 19-jährige junge Frauen, junge Mädchen aus Deutschland, die sagen, dann fahre ich halt nach Island. Und das war ja damals nicht eben irgendwie mit dem Flugzeug, sondern da warst du ja tagelang oder über eine Woche auf dem Schiff unterwegs, kanntest natürlich die Sprache nicht, hattest keine Ahnung, was dich erwartet. Also wirklich ja ein irrer Trip.
Ja, viele von denen wussten nicht mal, wo Island ist. Also was mir das beigebracht hat, die Recherche dazu, und mich hat eben interessiert, dass die 1949 dahin gegangen sind und nicht 45, dass die Situation ganz schlimm war hier. Also in unseren Geschichtsbüchern geht's ja oft bis zum Kriegsende, dann gibt es diese komische Lücke und dann geht es weiter mit Petticoat, Wirtschaftswunder. Mich hat interessiert, was war denn dazwischen? Und ich muss gestehen, Sarah, mich hat total entsetzt, wie düster dieses Land war. Die Leute hatten nichts zu essen. Es waren, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass du nicht einfach von einer Stadt in die andere gehen konntest. Du musstest eine Zuzugsgenehmigung haben. Und das war ein Jobanwerbeangebot des isländischen Bauernverbandes. Es gab einen Konsul in Lübeck und irgendwie hatten die sich eingebildet, ach, die sind doch aus dem Norden, die sind uns vielleicht ein bisschen ähnlich. Nicht damit rechnend, dass 3/4 dieser Frauen sogenannte Flüchtlinge aus dem Osten waren, die unglaublich tragische Dinge erlebt haben. Also die Geschichten, die ich da gehört habe, die waren richtig heftig. Das hat auch in einigen Familien sehr viel ausgelöst. Und es führte eben auch dazu, dass ich nach diesem Buch dann die Romantrilogie Nordbräute, Reykjavik Blues angefangen habe und Gletscherleuchten Teil 3 schreibe ich jetzt. Ich habe dann eben angefangen, meine Literatur-Stand-Ups zu machen, einfach frei zu erzählen, 2 Stunden, auch mal immer ein bisschen zu lesen, aber wenig. Und dann kriegte ich so Fragen wie, ja Moment, jetzt war die Finanzkrise. Frau Siegel, wie kann es denn sein, dass mit einmal Island überhaupt kein Bargeld mehr hatte? Das ließ sich gut im Roman erzählen. Und ich gebe zu, es gab eine Frau im Buch, Hildegard ist die in Frauenfischefjorde, die hatte eine so tragische Nazi-Geschichte, die hatte sie gerade ihrer isländischen Familie erzählt, als ich die kennenlernte. Und das war wirklich krass, das zu erleben. Ich muss gestehen, jeder, der mir ja seine Geschichte gibt, schenkt mir etwas. Also habe ich das da nicht so auserzählt in dem Sachbuch und habe die Familie aber gefragt, ist das für euch okay, wenn ich daraus nochmal eine Romanfigur mache? Und ich konnte dann zum Beispiel eine Figur wie, ich weiß nicht, ob du mal von Eleonore Kjartansson gehört hast, ehemalige Eleonore Gräfin von Zitzewitz, die auf so einen Gletscherhof gezogen ist. Da habe ich nochmal auch eine Figur draus gemacht. Die lebte leider nicht mehr. Die hat übrigens den Spitzkohl nach Island gebracht.
Und einen absolut irren Namen.
Ja, das
man
stimmt.
Sieht uns ja hier nicht, aber ich grinse die ganze Zeit. Von Zitzewitz.
Genau.
Du hast ja dann, also man kennt dich jetzt mittlerweile auch in Island, weil dieses Buch wurde ja dann auch ins Isländische übersetzt. Du hast auch da, warst auf Lesereise und so weiter. Das heißt, Anne Siegel ist in Island ein Name.
Ja, also zumindest Anne ist ein Name. Siegel haben sie, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Ich bin da auch öfter mal im Radio. Ich habe ganz aus Versehen 5 vor 12 eine isländische Story erzählt, die die irgendwie vergessen hatten. Oder alle sagten dann, ja, wir wollten so viel Geld verdienen, wir kamen da irgendwie nicht zu vor der Finanzkrise. Und es wird gerade übersetzt. Also es ist noch nicht übersetzt, aber wird nächstes Jahr erscheinen.
Du hast ja dann Buch Nummer 2 genannt, Wo die wilden Frauen wohnen, Island, starke Frauen und ihr Leben mit der Natur. Es klang ja jetzt hier und da auch schon mal an im Podcast, also klar, Island ist wahnsinnig gleichberechtigt. Was fasziniert dich an isländischen Frauen und welche Geschichten wolltest du da aufschreiben?
Also eigentlich könnte die Frage auch lauten, was fasziniert mich an isländischen Männern, denn ich habe noch keinen Mann getroffen, der nicht von sich sagt, er sei Feminist. Das finde ich schon doll. Und ich fand auch interessant, in meinem Interview mit Ranger Siggi, dass der, ohne meine These zu kennen, sagte, wir sind euch 3 Jahrzehnte in der Geschlechtergerechtigkeit voraus. Und das würde ich auch in etwa mutmaßen. Die isländischen Frauen finden ganz im Gegenteil zu uns, wenn wir dort sind und denken, oh, das ist ja der Hammer, über 50% im Parlament sind weiblich. Das siehst du in der Politik, das kannst du fühlen. Sagen die, aber wir sind doch noch lange nicht so weit, wir haben es ja noch lange nicht geschafft. Die sehen das anders als wir.
Also tatsächlich ist ja jetzt auch die neue Regierung komplett weiblich, wird Walkürenregierung genannt. Alle wichtigen Posten des Landes sind derzeit in Frauenhand. Also nicht nur die Bischöfin, die Polizeichefin, die Generalstaatsanwältin, Präsidentin, Ministerpräsidentin natürlich. Das ist ja jetzt schon, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob es ein Land gibt, wo das noch so extrem ist, außer vielleicht dann Finnland, ne? Wobei
im Moment nicht mehr, zeitweise. Und auch nicht in dieser Massivität wie jetzt Island. Man muss aber dazu sagen, dass Bjarni zwischendurch ja mal wieder die Regierung abgerockt hatte und den Walfang wieder eingeführt hatte. Also eine 5 Monate dauernde Kurzregierung. Und dann sagt man in Island wieder, oh, jetzt müssen die Frauen wieder das Land retten. Das ist ja eigentlich so saying dann. Das ist aber schon eine Ausnahme, was gerade passiert. Und trotzdem sind die die sind sehr schlagkräftig. Ich finde die Außenministerin hochspannend. Übrigens die erste isländische Politikerin, die in Auschwitz war jetzt. Da passiert gerade richtig viel, die sehr pro-Ukraine sind. Also man muss das beobachten. Das Bruttosozialprodukt ist in einer so kurzen Zeit nach oben gesprungen und die Rezession beendet worden, die es kurzzeitig mal gab. Das finde ich schon hochinteressant.
2009 ist Island ja beinahe bankrott gegangen, also wirklich Staatsbankrott, weil die Banken des Landes eben sehr riskante Finanzmanöver gemacht haben. Die Pro-Kopf-Verschuldung war ja gigantisch. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, nämlich 16 Jahre. Welche Lehren hat man in dem Land daraus gezogen und wie geht's Island eigentlich heute? Was würdest du sagen?
Die Hauptlehre, und die finde ich für unsere Zeit wahnsinnig interessant. Also ich muss dazu sagen, in meinen beiden Romanen, also Teil 3 eben noch in Arbeit, ist der Protagonist ein Künstler, der Politiker wird, also ein Cellist, der im Rundfunksinfonieorchester des WDR spielt und so zum 90. Geburtstag seiner Großmutter zurückgeht nach Island und politisiert wird. Eben 2009. Was aber so spannend ist, und ich wollte das auch an der Figur erzählen, was so spannend ist, ist, dass Menschen in die Politik gegangen sind, die das überhaupt für sich nicht vorgesehen hatten. Also viele Menschen aus dem kreativen Bereich. Ich glaube, dass das zu einer anderen Politik geführt hat. Und das finde ich vorbildhaft für unsere Zeit, denn ich habe neulich mal überlegt, welche Handwerker haben wir eigentlich noch im Bundestag zum Beispiel. Ich hörte lustigerweise in Island einen Podcast mit Christa Nichols, diese Uraltgrüne, die erzählt hat, wie wichtig es war, dass sie als Schichtarbeiterin damals in den Bundestag kam und entsprechende Gesetze, sie war Krankenschwester, ne, also auch verabschieden konnte. Das, glaube ich, unterscheidet Island von uns. Und weißt du, es war ja so viel den Bach runtergegangen, dass so viele Normen, Werte sich verschoben haben. Das führte auch dazu, dass viele Menschen dann den Beruf gemacht haben, für den sie sich eigentlich viel geeigneter sahen oder für den sie viel mehr brannten. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein Unterschied. Es hat es auch ausgelöst. Und natürlich, dass Geld nicht alles ist. Also das war ja kapitalistisch in einem Maße davor. Das hat es danach nicht wieder gegeben. Du siehst das sogar in der Mode, ne? Es sind mit einmal alte Schnitte und bestimmte isländischen Tweed gab es ganz lange nicht. Guck dir Farmers and Friends an, das ist eigentlich 30er, 40er Jahre Mode oder der Look der Männer mit Rauschebärten und Tweedkappen. Das ist ein bisschen so eine Mischung aus einem sehr modernen Land, das ja auch mit der KI schon unglaublich weit ist. Wir haben Serverfarmen in Island und trotzdem hat man so einen Retro-Trend im Inneren eigentlich gehabt. Also da ging es um, wie wollen wir eigentlich leben?
Worüber wird denn momentan in Island geredet? Also was ja augenfällig ist, zum Beispiel, dass die Preise sehr, sehr stark wieder anziehen, muss man vielleicht auch nochmal zurückgucken. Also vor dem beinahe Bankrott war Island ja auch wahnsinnig teuer, weil die Krone so stark war. Dann nach dem beinahe Bankrott ist die Krone so abgestürzt, dass es auch für viele Menschen erschwinglich war, nach Island zu reisen, die es vorher nicht gemacht haben. Das heißt, das ist auch so, der Aufschwung des Tourismus hat da natürlich sehr stark stattgefunden und der Tourismus erreicht ja jetzt auch in diesem Jahr mutmaßlich wieder sehr, sehr große Höhen. Also ich glaube, wir sind jetzt bei mehr als 2 Millionen, fast 3 Millionen
2,6
Touristen.
2,6 sind wir gerade, ja.
Gleichzeitig, wie gesagt, wird Island natürlich immer teurer, mit Folgen natürlich auch für die Isländerinnen und Isländer selbst, nicht nur für die Touristen.
Im Moment ist, glaube ich, ein großes Thema, zum Beispiel, ich habe ja einen tollen Wildnisforscher auch in dem Buch, Thori, das fand ich auch interessant. Was bedeutet eigentlich Wildnis aus Sicht eines Isländers? Nämlich nicht, dass alles voller Büsche ist. Oder wie meine Freundin Greta, die schon zitierte und der ich das Buch auch diesmal gewidmet habe, sagt, was soll ich mit Bäumen, die versperren mir ja nur die Sicht, sehr isländisch. Im Moment spricht man, glaube ich, über eine gewisse Form von Neoliberalismus, der sich da eingenistet hatte. Zurzeit werden zum Beispiel Plattformen wie Booking.com oder Airbnb wahnsinnig kritisch betrachtet, in einer Zeit, wo die Oligarchen im Silicon Valley, der Gründer von Airbnb ist, soweit ich weiß, jetzt im Doge-Programm ziemlich fett drin. Da sind Islands Menschen ja schnell dabei und sagen, das boykottieren wir. Und machen natürlich darauf aufmerksam, dass Menschen, die dahin reisen und über diese Plattformen ihre Reisen buchen, dass davon keine Steuern in Island gezahlt werden. Sehr lustig übrigens, das habe ich auch im Buch, ist ja die Geschichte von den Lieferdienstfahrern. Ich weiß jetzt nicht, welcher Lieferdienst war. Das war der mit den blauen Taschen. Man hat Fahrer, das waren eingewanderte Menschen in Island, die haben halt diesen Essenslieferdienst gemacht. Die wurden mit immer von der Polizei festgehalten, weil sie dort nicht angestellt sind. Das gibt es in Island nicht. Das ist ja ein Land, wo sogar die Professoren eine Gewerkschaft haben, ja, wo die Gewerkschaften so wichtig sind. Und tatsächlich hat das dazu geführt, die waren natürlich völlig baff, das kannten sie nicht, dass dieser Essenslieferdienst weltweit nur in Reykjavik jetzt die Leute einstellen musste und tatsächlich ordentlich da verpflichtet wurde, Steuern zu zahlen.
Das wäre ja wirklich toll, wenn dieses Modell auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, Schule machen würde.
In der
Tat. Dass man diese ausbeuterischen Praxen überhaupt nicht mehr erlaubt.
Ja, und natürlich herrscht in Island, glaube ich, doch trotz allem gerade ein größerer Anti-Amerikanismus, auch durch die Nähe zu Grönland sicher. Das ist ja wirklich total nah.
Eine Flugstunde ist es, ne?
Ich glaube, es sind
Ostgrönland.
Genau, es sind 50 Minuten. Ich kann mich erinnern, ich habe mal an einem Silvestertag am Inlandsflughafen in Reykjavik gesessen und wollte nach Húsavík fliegen. Mein Flugzeug ging nicht mehr, aber der Typ, der nach Nuuk wollte und neben mir saß mit dem Rentiergeweih in einer Tarnkleidung, dessen Flug ging noch, das fand ich irre. Ich glaube, das, ja, 50 Minuten. Und man hat dort das auch, dass wenn man Weihnachten einkauft, sind oft auch Familien aus Grönland, die dann shoppen gehen in Reykjavik. Das finde ich auch immer ein bisschen exotisch.
So wie die Niederländer, die hier nach Köln zum Weihnachtsmarkt kommen.
Ähnlich, kann man gut vergleichen, ja.
Es war ja gerade in der ARD eine Serie zu sehen über Influencer, die offenbar in immer größeren Scharen in Island einfallen, versuchen möglichst faszinierende und seltene Fotos zu machen an irgendwelchen Natur-Hotspots, dabei aber leider auch ziemlich groß drin sind, dann ganz viel zu zertrampeln und Natur zu zerstören. Wie blickt man denn in Island auf diese Influencer?
Mit Sicherheit nicht, dass man so darüber redet, wie kritisch man sie sieht, weil man sich damit auch ein bisschen das eigene Business kaputt machen würde. Denn unter den Influencern sind ja ein paar sehr prominente IsländerInnen, muss man in diesem Fall sagen. Ich habe das verfolgt und wollte darüber auch schreiben und habe das auch gemacht, unter anderem über diesen wahnsinnig tragischen Flugzeugabsturz vor, wenn ich richtig überlege, 2,5 Jahren, wo so Influencer mit ein paar Millionen Followern in einem im Thingvellir Watten abgestürzt sind mit dem Flugzeug an einem wahnsinnig schönen Wintertag und eigentlich wahnsinnig tolle Fotos wollten, ums Leben kamen, der Pilot auch. Und es ist tragisch, das ist hier noch gar nicht bekannt, aber die Familie des einen sehr erfolgreichen Influencers hat jetzt gerade, also ich weiß jetzt nicht genau wen, aber die Flugaufsicht, glaube ich, verklagt. Also Island hat damit nochmal richtig was zu tun. Und Island ist natürlich auch davon betroffen, weil Menschen sich selbst in Gefahr bringen und das gar nicht realisieren. Die Rettungsdienste sind total davon betroffen, was oft Freiwillige sind. Also als ich letzten Sommer da war, das war dann bei meiner zweiten Sommerreise, da waren ein Amerikaner auf irgendeinem Gletscher, hat einen Notruf abgesetzt und als sich dann jemand aus dem Hubschrauber abseilte, meinte er, ah nee, ich habe mich vertan, ist doch alles okay. Das fand ich wirklich schlimm.
Ich hoffe, der durfte seinen Einsatz dann bezahlen.
Ich glaube sogar nicht mal, ja.
Ja, das ist natürlich auch ein Klassiker in Island, dass Menschen schlicht und ergreifend unterschätzen, dass wenn man dort einen Berg hochläuft und die Sonne scheint, das Wetter, also man da oben im Schneesturm landen kann. Und das ist natürlich was es immer schon gab, aber was jetzt natürlich durch die Influencer, die dann waghalsige Aktionen machen, möglicherweise dann noch mehr auch jüngere Menschen dann anzieht, Ähnliches dann zu tun. Ne? Das heißt, die Zahl sozusagen der riskanten Touristen steigt damit auch.
Ja, und wenn du natürlich irgendein tolles Foto auf Instagram siehst, kennst du oft nicht das, was hinter der Kulisse sozusagen passiert ist. Ich war an einem Frühsommerabend mal in Reykjanes, wie heißt der Strand, hilf mir?
Reynisfjörður.
Ah ja, Reynisfjörður, genau. Und Da kennt man von Influencern immer so dieses Foto, oh, da steht eine Frau, dahinter ist der tolle Strand und es sind so Basaltfelsen mit so Nischen. Und wenn du dann da stehst, denkst du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da stehen 50 Frauen jeweils in der Felsnische und ihr Freund fotografiert sie. Also diese ganzen inszenierten Fotos, das kriegst du ja gar nicht mit. Und da passieren natürlich tragische Geschichten. Und die Leute kennen manchmal dann keine Grenzen. Also ich habe Sigi, den Ranger, gefragt, weil der natürlich viel damit zu tun hat, dass Leute zum Beispiel durch Flüsse fahren und falsch durch die Furt gehen, nicht prüfen, hat dieses Auto zum Beispiel einen wasserfesten Motor, wenn du da durchfährst, da wird es ja schon mal anfangen, ne? Und er hat gesagt, für ihn sind so Sachen wie, dass Menschen eine Drohne über einer Pferdeherde zum Beispiel steigen lassen, das ist für ihn somit das Schlimmste, was es gibt. Die wollen halt rennende Pferde als Bild, ja. Also da ist auch eine Grenze erreicht, so.
Das heißt, die Drohnen erschrecken dann die Pferde und die fangen dann an zu galoppieren.
Ganz genau, ganz genau, ja.
Das sollte definitiv verboten sein. Ist es vermutlich auch, aber kann natürlich in einem großen Land wie Island, wo es nicht so viele Menschen gibt, nicht so kontrolliert werden.
Ja, andererseits spricht sich sowas rum. Also ich glaube, dass da eine Menge Leute auf einer schwarzen Liste stehen, die das wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich glaube, sowas machst du in Island nur einmal.
Für Menschen, die jetzt den Podcast hören und Island noch entdecken müssen, vielleicht auf ihrer ersten Reise oder die noch nicht so oft da waren. Normalerweise würde man ja jetzt nach den Tops fragen, die man unbedingt machen sollte in Island. Aber ich frage mal nach den drei Don'ts, die man auf keinen Fall machen sollte, auch wenn sie vielleicht im Reiseführer stehen. Also damit meine ich jetzt nicht, sei kein Schwachkopf und mach es den Influencern nach, sondern Dinge, die da aufgelistet sind, wo du sagen würdest, nö, würde ich einen Bogen drum machen.
Du hast hier wirklich die richtige Frau im Podcast sitzen. Ich glaube, ich war schon fast 30 Mal da gewesen. Dann hat mich eine Kölner Freundin übrigens besucht und ich war dann ein halbes Jahr in Reykjavik und dann sagte sie, du willst mir nicht erzählen, dass du noch nie den Golden Circle gemacht hast. Und ich so, nee, ich habe ja hier Interviews, ich arbeite hier. Ich habe auch, als ich in San Francisco gelebt habe, ich habe 2 Jahre bestimmt schon für die ARD gearbeitet, bis ich mal an irgendeine Werft kam oder so, ja, oder diese Wharfs. Und dann haben wir diese Touri-Tour gemacht, die gar nicht so schlecht war, wie ich dachte. Aber ich war letztes Jahr am Dettifoss, wo ich finde, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also das sind natürlich diese total überlaufenden Orte. Ich finde,
also ein Wasserfall, der von 400 Autos auf dem Parkplatz umzingelt wird, ne?
So ungefähr, ja, sehr schön dargestellt übrigens, total, ja. Gut, wenn man soziologische Studien machen will, ist das bestimmt total interessant. Ich selber würde es eher umgekehrt sehen. Ich finde zum Beispiel inzwischen den Arctic Circle viel spannender als diese Runde, die da immer alle drehen.
Ja. Was ist der Arctic Circle?
Der Arctic Circle beginnt weiter oben. Da startest du, glaube ich, in Siglufjörður und Dalvik und fährst dann Richtung Húsavík hoch und machst in Röverhöpten oben, fährst du dann Richtung, ich glaube, es geht noch bis irgendwo durch die Ostfjorde und dann wieder zurück. Ich glaube, bis Seydisfjörður, ja.
Also eher im Norden des Landes, ne? Der Klassiker ist ja, dass die Menschen nach Süden fahren, sich dann die Gletscherlagune auch angucken. Da ist es natürlich mit am überlaufendsten, ne? Ich hätte ja gedacht, dass du jetzt sagst, die Blaue Lagune, weil das ist ja das Top-Touristenziel Nummer 1. Und also da weiß ich definitiv von Isländerinnen und Isländern, die sagen, also wir gehen da schon sehr, sehr lange nicht mehr hin. Und das liegt nicht nur an den unfassbar, unverschämt hohen Preisen.
Ja, in Island ist das wirklich, die Blaue Lagune ist im Image ziemlich gesunken. Ich war da vor vielen Jahren, hatte auch eine amerikanische Partnerin, die wollte da unbedingt hin. Und ich war aber da, als es noch nicht sehr voll war. Und das kostet, glaube ich, das 10-fache inzwischen. Und auch da sind ja vor allen Dingen Influencer inzwischen. Ich habe eher erlebt, dass wir im Norden im letzten Sommer mal auf dem Land so eine Diskussion hatten und wo ein versprengter Cousin sagte, ja, diese ganzen Geldschinder in der Blauen Lagune, dass da jetzt gerade die Vulkanspalte aufbricht, das ist das versteckte Volk. Die haben einfach zu schlimme Dinge mit der Blauen Lagune gemacht. Ich habe lustigerweise mal den Mann kennengelernt, der sie entdeckt hat. Das fand ich ganz spannend. Das war ein Tankstellenbesitzer, der Neurodermitis hatte.
Und dem fiel dann auf, dass dieses Wasser, was
die haben das gesucht.
Blaumilchige Wasser, genau, irgendwie gut tut.
Ja, es hieß, da gibt es sowas gegen diese Schuppenflechte und dann hat er das mit seinem Freund gesucht und es war ein kleiner Tümpel, den sie dann ausgebaut haben. Es gibt ein ähnliches Bad jetzt im Norden am Mývatn, das eigentlich viel spannender ist.
Und noch nicht ganz so touristisch, ne?
Und auch nicht so teuer.
Du hast eben en passant das versteckte Volk erwähnt, das muss man natürlich erklären. Was ist das versteckte Volk?
Die Wesenheiten Islands erschließen uns ja als Mitteleuropäerinnen nicht gleich. Die sind wirklich groß. Und ich habe die anfangs etwas unterschätzt und habe das so ein bisschen belächelt. Man darf das bitte nicht belächeln.
Also das Glauben an Elfen, an Trolle etc.
Genau, genau. All diese Geschichten, davon handelt auch ein Kapitel im Buch. Ja, und das versteckte Volk finde ich persönlich am interessantesten. Die scheinen Dinge im Sinn zu haben. Und ja, ich habe eine Freundin, die ist Bildhauerin oder gute Bekannte, muss man sagen. Die hatten so Künstlerhäuser gebaut. Sion lebt nebenan. Und damals ist immer die Baggerschaufel kaputt gegangen, als die um die Häuser herum das praktisch gebaut wurde. Es waren so Atelierhäuser in Moosfels. Bayer irgendwo am Rande der Stadt, und der Baggerführer ist irgendwann wütend vom Bagger gesprungen und hat dann gesagt, ja, hört ihr sie denn nicht? Wir dürfen hier nicht baggern, da im Hügel wohnt das versteckte Volk. Die haben das überhaupt nicht ernst genommen, diese ganzen Künstler. Und dann sagte Brin, du, ich glaub da nicht dran, aber wir wussten uns nicht anders zu helfen. Die Baustelle musste weitergeben. Wir haben einen Elfenmediator kommen lassen. Und der hat dann gesagt, also ich soll euch von innen ausrichten, ihr müsst immer die Veranden zur Rückseite bitte sauber halten, sie sind sehr ordentlich, sie mögen das nicht. Und ihr müsst ab und zu auf den Hügel gehen, mit ihnen sprechen. Und Brin, die macht so ganz irre Glasskulpturen, da musst du wahnsinnig genau berechnen. Sie gießt das in Lava, die ist eine Glasbildhauerin, und das ist eine ganz kostspielige Geschichte. Sie machte das schon lange und sagte, komisch, in der Zeit hatte ich immer Zahlendreher, das hat mich echt viel gekostet. Und dann sagte sie irgendwann, ach, und weißt du, Anne, seit das passiert ist, also seitdem hatten wir nie wieder sowas, aber damit ich keinen Ärger kriege, setze ich mich schon alle paar Wochen auf den Hügel und rede mit ihnen. Das fand ich interessant.
Das ist wirklich großartig. Du hast Sjón erwähnt eben als ihren Nachbarn. Das ist ja ein isländischer Autor, und das ist vielleicht eine gute Überleitung für meine letzte Frage, denn ich würde ja sagen, Bücher von Anne Siegel helfen definitiv dabei, Island und das Land besser zu verstehen. Also unbedingte Empfehlung auch deines neuen Buchs, wo man wirklich ja nicht nur interessante Isländerinnen und Isländer kennenlernt, sondern wo die auch ihre jeweils, wo die ihre Kraftorte schildern. Und das sind natürlich Orte, die man wunderbar besuchen kann, wenn man dann in Island ist. Und das sind auch fast immer Orte, die man jetzt eigentlich nicht unbedingt in einem Reiseführer unmittelbar finden würde. Aber welche isländische Autorin oder welchen isländischen Autor würdest du empfehlen, wenn es darum geht, einen guten, spannenden Einblick in die isländische Seele zu erhalten? Gewissermaßen vielleicht als Vorbereitung auch für eine nächste Islandreise.
Oder gäbe es einige? Also lustigerweise ist ja gerade die meistverkaufte isländische Autorin in Wahrheit eine Finnin, Satu Römö. Ich selber bin eine große Freundin von Christine Steinsdottir. Ich liebe ihre Romane. Für mich ist sie die Doris Lessing des Landes. Da weiß man auch sehr schnell etwas über die Herkunft, über die isländische Geschichte. Und apropos, es gibt dieses sehr schöne Hörbuch, Das Leben im Fisch, was sie gemacht hat. Das finde ich auch sehr schön. Das kann man gut mal nebenbei auch auf Reisen hören.
Ich würde ihren Namen mal in die Shownotes vom Podcast schreiben, damit man damit dann auch in eine deutsche Buchhandlung spazieren kann oder eine Kölner Buchhandlung. Mhm. Vielen Dank für deinen Besuch hier im Podcast-Studio. Viel Spaß mit deinem neuen Buch und deiner Lesetour, die ja jetzt weitergeht. Ich glaube, alle Infos, wo du irgendwie demnächst auftrittst, welche neuen Projekte du hast und so weiter, findet man auf deiner Website annesiegel.org. Und ich habe auch diese Internetseite, werde ich in den Shownotes verlinken.
Vielen Dank, war schön hier zu sein.
Man sagt ja so schön in Island, lieber barfuß als ohne Buch. Das ist ein isländisches Sprichwort. Das gilt unbedingt auch für deine Bücher. Und wir verlosen ja auch noch 10 Exemplare. Wo Islands wilde Seele wohnt, außergewöhnliche Menschen und ihr Leben mit der Natur. Du hast sie sogar signiert. Und wer eins gewinnen möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail mit dem Betreff Island an sarah.brasak@ksda-medien.de. Und ich würde sagen, wer zuerst kommt, gewinnt auch zuerst. Mach's gut, liebe Anne. Und bless, bless.
Also, bless, bless.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin, und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Mit K.